2.
Reflexe. Vor 4 Jahren war der Kölner Schriftsteller und Psychologe Rainer Merkel in Liberia, wo er im einzigen psychiatrischen Spital des Landes gearbeitet hat. Er nannte es mein Jahr in der Mitleidsindustrie. Dann zog er weiter in den Kosovo, nach Afghanistan und 2011 nochmals nach Liberia, um über die Wahlen zu schreiben. Nun liegt ein Buch vor, eine Reportage, fast 500 Seiten stark und sehr persönlich gehalten. Das Unglück der anderen, Kosovo, Liberia, Afghanistan heißt es. Merkel versucht darin, hinter die Spiegel dieser vom Krieg gezeichneten Länder zu schauen und reflektiert das komplexe Verhältnis zwischen Helfenden und Hilfeempfangenden. Zurzeit ist Rainer Merkel in Beirut. Franziska Hirsbrunner hat mit ihm über Leitung gesprochen.
Wer eine klassische Reportage erwartet, wird enttäuscht. Das Unglück der anderen ist ein radikal subjektives Buch, das gar nicht erst so tut, als wäre die Wirklichkeit zu durchschauen und in eine schlüssige Erzählung zu bringen. Kommt hinzu, Erinnerungen spielen eine wichtige Rolle. Die haben normalerweise in einer Reportage nichts verloren, ziehen sich aber wie ein roter Faden durch das Unglück der anderen, Kosovo, Liberia, Afghanistan. Erinnerungen etwa an das Jahr im Dienst von Kap Anamur, Deutsche Notärzte e.V., in der einzigen psychiatrischen Klinik Liberias. Viele Menschen in dem westafrikanischen Land sind nach dem jahrelangen, überaus grausamen Bürgerkrieg traumatisiert. Ob ihnen allerdings mit unserem Traumaverständnis zu helfen ist, ist eine andere Frage und eine, die sich Rainer Merkel immer wieder stellt. Sein letzter Roman, Lichtjahre entfernt, die vertrackte Bilanz einer Liebesbeziehung, schaffte es 2009 unter die 6 Finalisten des Deutschen Buchpreises. Doch da arbeitete Rainer Merkel schon im E.S. Grant Mental Hospital in der Nähe der liberianischen Hauptstadt Monrovia, weit ab also vom deutschen Literaturbetrieb. Wie kam es denn überhaupt dazu? Das wollte ich von Rainer Merkel als erstes wissen.
Ja, das hat eine ziemlich lange Vorgeschichte. Ich bin eigentlich, als ich in Dublin gelebt habe, da in Kontakt gekommen zu Leuten, die im Trinity College zur Conflict Resolution studieren und eben sich für solche Jobs vorbereiten. Und da ist ein Interesse geweckt worden, sich mit diesem Bereich mal zu beschäftigen. Und ich habe dann relativ lange Recherche gemacht, Interviews mit Leuten geführt, die für Ärzte ohne Grenzen arbeiten und andere Organisationen, bis ich dann schließlich die Idee hatte oder die Vorstellung, ich müsste selbst mal da hinfahren. Und daraus entwickelte sich dann über mehrere Stationen die Erkenntnis, dass ich eigentlich auch da arbeiten kann und sollte. Und dann war das nicht so einfach, auch etwas zu finden. Und Kap Anamur war dann auch ein bisschen zufällig, dass die da diese Psychiatrie betrieben haben und dass ich als Psychologe, der ich ja bin, auch da ganz gut reinpasse so in dieses Projekt. Und so ist das halt so über einige Umwege dann dazu gekommen. Und dann habe ich halt die Entscheidung auch getroffen, das bewusst für mich als eine Auszeit auch zu sehen, wo ich nicht schreibe und mich von der Literatur entferne. Und sogar bis zu dem Punkt, dass ich überlegt habe, ob ich die Literatur wirklich noch brauche, also ob ich wirklich zwingend Schriftsteller sein muss, das nochmal auch zu hinterfragen, war auch eine Motivation vielleicht im Hintergrund, diese Arbeit zu machen dann, ja.
Das ist jetzt vielleicht eine etwas plumpe Frage, weil es ja wirklich ein sehr dichtes Jahr war, das wird auch spürbar in dem Buch Das Unglück der anderen. Aber können Sie vielleicht so etwas wie eine Quintessenz einer Erfahrung aus diesem Jahr formulieren?
Ja, es lässt sich natürlich schwer auf eine Sache so runterbrechen halt. Für mich war das, also als Schriftsteller war das eine sehr, sag ich mal, anfangs eine gefährliche Erfahrung, weil sie mich auf sehr gefährliche Weise entfernt hat vom Schreiben, weil ich diese Arbeit als so befriedigend und intensiv empfunden habe, dass ich da auch überlegt habe, ob ich mit dem Schreiben nicht aufhöre. Das war eine großartige Zeit, aber, und das, darum geht es ja in dem Buch auch, man kann sie auf sehr vielen Ebenen auch in Frage stellen, auch meine Erfahrungen in Frage stellen, muss sie auch in Frage stellen und problematisieren auf einer anderen Ebene wieder. Aber primär war es für mich jetzt eine sehr tolle Zeit, auch in Afrika zu sein halt. Und diese Arbeit war eine großartige Erfahrung für mich.
Während Rainer Merkel in der einzigen psychiatrischen Klinik Liberias arbeitete, hat er nichts geschrieben, sich noch nicht einmal Notizen gemacht. Das war 2011 dann anders, als er nach Liberia zurückkehrte, um über die Wahlen zu schreiben, in einer explosiven Situation. Es war nicht sicher, was passieren würde, wenn Ellen Johnson Sirleaf die Wahlen erwartungsgemäß wieder für sich entschied. Die Amtsinhaberin und Friedensnobelpreisträgerin hatte unter anderem Konkurrenz von einem ehemaligen Kriegsfürsten, Prince Johnson, der 1990 den damaligen Präsidenten Liberias, Samuel Doe, bestialisch hatte zu Tode foltern lassen. Das Video auf YouTube zeugt immer noch davon. Ein Interview mit Prince Johnson hat Rainer Merkel trotz aller Bemühungen nie bekommen. So wie er überhaupt in Liberia diesmal nicht mittendrin war, als Teil einer Hilfsindustrie, sondern außen vor. Außen vor, wie im Kosovo, wo er versuchte, etwas über den Umgang mit den Kriegstraumatisierten und den innerkosovarischen Konflikten zu erfahren. Außen vor, wie in Afghanistan, in einem Quartier der deutschen Bundeswehr in Kunduz, als Embedded Journalist von Presseoffizieren mit abgezirkelten Häppchen Information versorgt. Wie daraus ein Buch machen? Und was hat den Anstoß dazu gegeben?
Ja, es war sicherlich ursprünglich gar nicht so geplant, dass ich jetzt so direkt da was drüber schreibe. Das hat sich entwickelt eigentlich aus einem längeren Text, den ich für die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung geschrieben habe. Der Volker Weidermann hat mich da immer wieder mal gefragt, ob ich nicht mal was schreiben will über meine Erfahrungen. Ich wollte das eigentlich gar nicht erst, weil ich nicht wusste, welche Haltung ich eigentlich einnehmen will zur NGO-Welt und zu dieser Tätigkeit. Und ich habe es dann doch gemacht, auch unter dem Gesichtspunkt, wie schwierig die Rückkehr für mich war in diesem ersten Artikel, den ich da geschrieben habe. Und daraus hat sich dann für mich so eine Möglichkeit ergeben, auch über diese Zeit zu schreiben und dann über Umwege auch meine Kosovo-Reise. Und dann bin ich nochmal nach Liberia gefahren und dann hat sich das sehr, sag ich mal, ausgeweitet. Und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich gerade ein Buch schreibe über diese Zeit, über diese Erfahrung, während ich ursprünglich in Liberia nochmal den Präsidentschaftswahlkampf recherchieren wollte und da wieder eine Reportage drüber schreiben wollte. Also das hat sich beim Schreibprozess auch dann verselbstständigt und ich habe dann das Buch auch so konzipiert als eine Auseinandersetzung mit diesem Jahr Liberia als ein übergreifendes Thema für diese drei Reisen nach Kosovo, Liberia und Afghanistan.
In seinem Buch Das Unglück der anderen, Kosovo, Liberia, Afghanistan, verarbeitet der 48-jährige Kölner Schriftsteller und Psychologe eine Fülle von Themen und Eindrücken und hat doch nicht das alleinige Sagen. Andere mit ihren Erzählungen von der Wirklichkeit sind genauso wichtig. Auch wenn sie, wie Rainer Merkels Vater, der als ganz junger Mann im Zweiten Weltkrieg schwer verwundet wurde, von dieser Wirklichkeit nur in Anekdoten berichten. In den Parallelwelten der aktuellen Kriegs- und Krisengebiete, wie Rainer Merkel sie nennt, drängen sich dem Sohn denn auch plötzlich jene Fragen auf, die er dem Vater zu dessen Lebzeiten nie gestellt hatte, und vermengen sich hinterrücks mit der Frage, was mache ich hier eigentlich und warum? Rainer Merkels Buch funktioniert im Grunde wie eine Babuschka-Puppe, Begegnung um Begegnung, Figur um Figur, jede mit ihrer eigenen Geschichte. Einige Figuren, die nur kurz auftauchen, andere, die wir in mehreren Situationen erleben. Ein Strom von Eindrücken, die es uns ermöglichen, eigene Zusammenhänge herzustellen, selber zu fragen und zu hinterfragen.
Also ich denke mir, dass das eben auch wichtig ist, zu sehen, dass es von einer Herangehensweise sich völlig unterscheidet von einer klassisch journalistischen Herangehensweise. Das war auch sehr kompliziert und sehr aufwendig, das Buch so zu strukturieren, weil das ja auf mehreren Ebenen auch funktionieren soll. Auf der einen Ebene sind es drei verschiedene Reportagen zu drei verschiedenen Themen, Bundeswehr, Afghanistan, Kosovo, Recherche im Bereich Mental Health und Liberia eben der Präsidentschaftswahlkampf. Aber übergreifend und sozusagen untergründig gibt es verschiedene andere Themen. Und da war es sehr wichtig, die zu strukturieren und auch über Figuren, die ich aus meinen Begegnungen sozusagen herausgearbeitet habe. Das waren für mich so Metafiguren, also erzählerische Figuren auch, sozusagen, die über das Reportagehafte hinaus so eine Konstruktion darstellen, dass ich versucht habe, sag ich mal, auch Figuren zu finden, die Reisen miteinander verbinden. Ja? Also eine UN-Mitarbeiterin, die ich in Liberia kennengelernt hatte, die hat mich eigentlich erst motiviert, in Kosovo zu fahren, weil sie dort gearbeitet hat und deswegen war sie dann auch immer eine Bezugsfigur in dem Kosovo-Text. Ja? Und das, wie Sie schon sagen, ist auch wichtig, ist, diese Figuren zu identifizieren, eben diese Kali, diese UN-Mitarbeiterin, die ist tatsächlich eben auch Teil dieser UN-Karawane, dieser Karawane der Hilfsindustrie, die von einem Krisengebiet zum anderen wandert Und über die habe ich halt ein bisschen zu erzählen versucht, was das eigentlich heißt. Oder der Kepi, der liberianische Student, den ich in Monrovia kenne, über den habe ich versucht zu erzählen, wie kommt denn eigentlich so ein intelligenter, junger, ambitionierter Liberianer damit klar? Und der nutzt die International natürlich auch als sein eigenes Netzwerk, ja. Und ich war Teil seines Netzwerkes und es kommt im Buch auch vor, wo ich dann merke, er wird für mich als Figur immer undurchsichtiger und ich kann gar keine Nähe mehr zu ihm herstellen, weil ich merke, er ist mittlerweile auch schon weitergewandert in seinem eigenen Land, hat sein Netzwerk wieder verändert, ausgetauscht, weil ich ja eigentlich weg war. Und ist also ständig dabei, sein lokales Netzwerk, was aus internationalen NGO-Mitarbeitern auch besteht, zu erneuern und damit seine Existenz möglicherweise auch abzusichern halt. So erzählen diese Figuren noch Themen, die mir wichtig waren, ja. Oder die Figur der Linda, die mir nachgefolgt ist in meinem Job in dem Krankenhaus, die ich in Amsterdam besuche und wir laufen durch den Park und sie erzählt mir, wie schwierig für sie auch die Rückkehr war und dass sie sich eigentlich mit Gewalt sozusagen wieder in ihr altes Leben einhämmern musste, ja, und diese Begegnung in diesem Park, darüber konnte ich sehr gut erzählen, ja, was das eigentlich bedeutet, in so einer NGO zu arbeiten, zurückzukehren nach Hause. Sie lebt in Amsterdam, wir laufen durch den Park und gucken uns so Holzmöbel an, die da im Park ausgestellt werden, die irgendwie so recycelten Holz, das da im Park abgeschlagen wird, da entstehen. Das ist so eine typische holländische Geschichte, dass diese schönen Holzmöbel da verkauft werden. Und dann reden wir aber über Liberia und plötzlich treten diese Welten in so einen Kontrast und plötzlich merkt man, wie schwierig das eigentlich ist, in diesen beiden Welten gleichzeitig zu leben, ja. Und das sind immer so Versuche gewesen, in dem Buch Verankerung stattfinden zu lassen und dem Buch sozusagen eine Struktur zu geben, wo ich halt was erzähle über diese NGO-Welt und über dieses Leben, was man dort führt, ja.
An dieser Stelle ein längerer Textausschnitt aus Das Unglück der anderen. Ein Ausschnitt aus dem Kosovo-Teil. Ein Ausschnitt über die eben erwähnte NGO-Welt. Ein Ausschnitt, der wie jeder andere auch in Rainer Merkels Buch überlagert wird von den vorangegangenen Geschichten. Hier eine Audienz in der Festung von Ramush Haradinaj, dem ehemaligen Ministerpräsidenten des Kosovo, damals noch in Den Haag inhaftiert, kürzlich vom UNO-Kriegsverbrechertribunal freigesprochen. Der Vater von Haradinaj empfing, umringt von Bodyguards, und ließ seine Macht spielen, auch diejenige, Geschichte umzudeuten. Vorangegangen, Besuche in psychiatrischen Kliniken, Termine im Gesundheitsministerium, Gespräche mit Experten für posttraumatische Belastungsstörungen und überall Abwehr, Schönreden oder Schweigen. So, als hätte es den überaus brutalen und schmutzigen Krieg im Kosovo nie gegeben. Vorangegangen auch Begegnungen mit Roma, die der Unterstützung der Serben bezichtigt, zwischen alle Fronten geraten waren, vorangegangen unzählige Beobachtungen, wie in- und ausländische Kriegsgewinnler das politische Vakuum zu ihren Gunsten zu nutzen wussten, mit den entsprechenden Kollateralschäden auch an Natur und Umwelt. Vorangegangen nicht zuletzt die bohrende Frage, was die Anwesenheit unzähliger Hilfsorganisationen den Menschen im Kosovo eigentlich gebracht hat. Nun sitzt Rainer Merkel im Bus zurück nach Pristina und bereitet sich auf das Treffen mit einem amerikanischen UN-Juristen vor.
Der Bus gleitet durch die hügelige Landschaft. Die Straßen im Kosovo, mit Hilfe eines türkisch-armenischen Konsortiums fertiggestellt, sind ziemlich gut. Feridi Rushidi, die Leiterin des KRCT, des Kosovo Rehabilitation Center for Torture Victims, erzählt mir, ein Witz über den Straßenbau im Land mache die Runde. Es nimmt einfach kein Ende mehr, sagt sie. Wenn man nicht aufpasst und nicht rechtzeitig die Tür zumacht, asphaltieren sie dir auch noch die Küche und das Wohnzimmer. Auch die zerstörten Dörfer sind wieder aufgebaut. Kosovo Rokoko nennt das Marek, der Mitarbeiter der Agentur der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Neoklassizistische Schauerlichkeiten von der Stange schmücken die Baufragmente. Ich sitze im Bus und bereite mich auf das Treffen mit Paul vor, um meine Reise mit einem Besuch in der geteilten Stadt in Mitrovica abzuschließen. Paul ist kein Idealist, keiner, der von humanitärem Eifer ergriffen ist. Die Emphatiker, die Psychoakrobaten und Seelentröster der NGO-Szene sind abgezogen. Paul ist dageblieben. Schon bei unserem ersten Treffen hat er mir erzählt, dass er längst weg sein müsste und dass es eigentlich keinen Grund dafür gäbe, immer noch hier zu sein. Vielleicht fahre ich ja auch morgen nach Mitrovica, sagt Paul. Aber verabreden will er sich lieber nicht. Er erzählt mir von seiner Freundin. Paul fragt mich, ob das stimmen könnte, ob sie recht habe mit ihrem Verdacht, er sei ein Borderline-Fall. Es ist wieder einer seiner Versuche, kokett zu sein. Genauso wie er behauptet, er hätte Angst vor Frauen. Vielleicht beruhigt es ihn, dass eine schwere psychische Erkrankung zwar theoretisch möglich ist, er die Sache aber doch noch ganz gut unter Kontrolle hat. Er wirkt für den Bruchteil einer Sekunde wie von seiner Umwelt abgeschnitten und man hat das Gefühl, er habe das Land, die Stadt, in der er schon so lange lebt, vollkommen vergessen. Er legt die Hände zusammen und grinst. Jetzt brauche ich ein Bier, sagt er. Und dann brechen wir auf. Wir gehen wieder in den Irish Pub. Der Irish Pub, sagt ein deutscher Mitarbeiter von Eulex und Bekannter von Paul, sei auch Traumagebiet. So eine Art Retraumatisierungszentrum. Die Internationalen, die jetzt immer noch hier sind, erklärt er, seien ziemlich deformiert und hätten eigentlich Angst vor dem nächsten Krisengebiet. Hier ist es ruhig, angenehm, der Horror ist vorbei. Er sagt, the party is over. Auf Englisch, damit es Paul auch versteht. Auch die OSZE-Irinnen sind wieder dabei, noch betrunkener als beim letzten Mal. Ein österreichischer Polizist erkundigt sich nach meinem Deutsch. Der Piefke redet so ein komisches Deutsch, sagt er zu dem Eulex-Mitarbeiter neben ihm. Da stimmt doch was nicht. Dann prostet er seiner schönen Nachbarin zu, eine Kosovo-Albanerin, die mit einem Australier ein Kind hat und jetzt auch irgendwie dazugehört. Ihr Freund hat sich von ihr getrennt und arbeitet jetzt in Haiti, aber sie kommt immer noch hierhin, wo sich die Szene trifft und hofft irgendwie, dass etwas von Australien übrig geblieben ist. An diesem Abend laufen die Erinnerungen an Liberia die ganze Zeit neben mir her, wie bei einer Parallelmontage oder einem doppelt belichteten Bild. Die Leute, auf die ich hier treffe, sind dieselben. Es sind dieselben Rollenangebote, Klischees und Versatzstücke, dieselben dramaturgischen Kniffe und Wendungen. Ich kenne sie schon, nur dass die Schauspieler, die sie spielen, ausgetauscht worden sind. Wir hören U2. Eine Coverband spielt auf, 2 Stunden später, als wir schon längst in einer anderen Bar sind und sich die Irinnen hingebungsvoll an ihre kosovo-albanischen Liebhaber lehnen. Die Leute, die immer noch hier sind, sagt der Eulex-Mann, ein gepflegter Zyniker, sind Ausdauersportler. Eigentlich ist es vorbei im Kosovo. Das Restglühen des humanitären Ursprungseifers ist bei ihm zu einem jovialen Augenzwinkern verkümmert. Das Trauma, das die Internationalen haben, schieben sie oft ihr ganzes Leben vor sich her, bis es irgendwann zum Ausbruch kommt. Dann, wenn sie eines Tages auf einmal den Fahrscheinautomaten in der U-Bahn nicht mehr verstehen oder im Supermarkt zu lange in der Schlange stehen müssen und draußen kein Fahrer mehr wartet. »It's a dying mission«, sagt der Eulex-Mann zu Paul, seinem UN-Kollegen. Paul grinst noch nicht einmal. »Mir ist nur aufgefallen, dass hier immer dieselben Leute sind, sage ich. Stimmt das?« Der Eulex-Mann nickt amüsiert. »Genau, das ist es«, sagt er mit todernstem Gesicht. »Der Kosovo ist ein Hochsicherheitstrakt, wenn es um Emotionen und Vergangenheitsbewältigung geht. Und wir sind mittendrin.«
Rainer Merkel las einen Ausschnitt aus seinem Buch »Das Unglück der Anderen – Kosovo, Liberia, Afghanistan« hier in Reflexe auf DRS2. Der 48-jährige Kölner Schriftsteller und Psychologe hält sich zurzeit gerade in Beirut auf im Rahmen eines künstlerischen Austausches. Wir haben unser Gespräch also über eine leider nicht allzu gute Leitung geführt. Rainer Merkels Buch, eine Art literarischer Reisebericht, ist nicht nur radikal subjektiv, es spricht auch Tabus an. Merkel hat selbst für eine Hilfsorganisation ein Jahr lang in der einzigen psychiatrischen Klinik Liberias gearbeitet und er macht keinen Hehl daraus, dass die Beziehungen zwischen Helfenden und Hilfeempfangenden per se zweischneidig sind. Die Motivation zu helfen, nicht immer ganz uneigennützig, der Graben zwischen eigener und fremder Wirklichkeitswahrnehmung oft beträchtlich.
Gut, in dem Buch wird das natürlich schon auch stark problematisiert. Ich würde halt sagen, auf der einen Ebene, wenn man sagt, jetzt es ist auch ein Geschäft oder es ist auch ein Business, die Hilfsindustrie, die Arbeit in den Hilfsorganisationen, dann finde ich das auch nicht so tragisch, weil das sollte auch so sein, dass die Leute, die da arbeiten, das professionell machen mit einem Anspruch, auch bezahlt zu werden und gut bezahlt zu werden und so weiter. Das habe ich da so erlebt, dass es auch wichtig ist, dass man das jetzt nicht aus dem Idealismus heraus macht, weil wenn man in Afrika arbeitet, schadet der Idealismus meiner Ansicht nach nur, weil es letztendlich auch ein kolonialer Modus ist, wenn man die Leute dort nur als Opfer wahrnimmt und gar nicht als Individuen und auch als starke Individuen, die sie auch sind, und wenn man sie sozusagen immer so in ihre Opferrolle erstarren lässt. Das ist die eine Geschichte. Und das habe ich natürlich als Psychologe und NGO-Mitarbeiter so auch erlebt und erfahren. In dem Buch spielt es dann auf einer anderen Ebene auch, da bin ich als Schriftsteller sozusagen in der Weise, wie ich das erzähle, auf einer anderen Ebene gewesen. Natürlich die Erfahrung auch, dass die Leute, die in diesem Bereich arbeiten, sicher, ich sage nicht unbedingt einsame Existenzen auf eine gewisse Art sind, sondern dass sie natürlich auch ständig ihre Orte wechseln und das heißt, ihre Freundschaften, Beziehungen auch ständig erneuern müssen. Und dadurch entsteht natürlich auch so eine gewisse, sagen wir mal, ein anderer Kommunikationsmodus, der vielleicht weniger so auf Kontinuität und Verbindlichkeit immer angelegt ist. Und dass die Realität, auch die afrikanische oder libanesische Realität oder die afghanische Realität nicht so einfach greifen lässt. Das ist für mich natürlich unabhängig von dem Buch einfach ein wichtiger Punkt. In der journalistischen Reportage wird natürlich immer simuliert, dass der Autor sehr wohl alles unter Kontrolle hat und seine Kenntnisse über Liberia zum Beispiel dann dem Leser der Zeitung so vermittelt, dass der also eine konsistente, zusammenhängenden Eindruck des Landes bekommt. Aber de facto kann das kein Korrespondent und kein Journalist leisten. Ja. Und das kann man auch nicht von Journalisten erwarten, dass er das sozusagen mitthematisiert in seinem Artikel. Ich habe das auch in dem Buch gemacht, das war mir sehr wichtig, aufzuzeigen, wie ich meine Informationen bekomme und wie eingeschränkt ich auch bin und wie hilflos ich auch sein kann und wie sehr alles auch von Zufällen abhängt. Ja. Das war mir sehr wichtig, die Recherche mitzuerzählen, auch die Probleme der Recherche mitzuerzählen und mein auch eingegrenzter Blick, ja, sowohl auch in Liberia, obwohl ich da ein Jahr war, bin ich natürlich eigentlich nicht in der Lage, das Land wirklich zu verstehen, ja. Und in Afghanistan bei dem Besuch der Bundeswehr schon mal gar nicht. Da ist das sozusagen, also auf so einem Höhepunkt, bin ich da auf so einem Höhepunkt des Nichtverstehens oder der Wirklichkeitsverzerrung angekommen in diesem Panzer von innen heraus, wo ich plötzlich, als ich da ankam, das erste Mal rausgefahren bin mit der Bundeswehr, war das erste Mal, was ich von Afghanistan wirklich was gesehen habe, durch diesen Mini-Spalt, wo ich dann so ein paar gelbe Schleier von Staub und so ein paar Fetzen von Wirklichkeit gesehen habe und ganz gierig da rausschaute, weil ich dachte, jetzt ja, ist das meine afghanische Wirklichkeit. Und das ist aber auf einer anderen Ebene auch in den anderen Ländern so gewesen halt. Man braucht nicht zu denken, dass man diese komplexen Gesellschaften so ohne weiteres verstehen kann. Und auch ein Journalist, der dort länger lebt, wird immer nur Einblicke bekommen. Und ja, ich wollte das eben auch offenlegen, ja. Auch wenn es auf Kosten meiner, sag ich mal, Reputation oder meiner, also der Wahrnehmung des Lesers, des Autors, von wegen der findet sich im ständigen Modus der Verunsicherung oder des Infragestellens. Ja.
Für mich ist es überhaupt keine Frage der Reputation. Das war eigentlich genau das Spannende für mich an dem Buch, die Art und Weise, wie Sie sich einbringen, wie Sie ich sagen, wie Sie offenlegen, wie Sie eben zum Beispiel zu Ihren Informationen kommen. Und zwar deshalb, weil ich finde, es sagt etwas ganz Grundsätzliches aus über unsere Möglichkeiten, Wirklichkeit zu erfassen. Es gibt ja auch mal so eine Szene, wo sie ein bisschen mehr rauskommen aus diesem Lager in Kunduz, wo es darum geht, ja, zwei Panzer, die feststecken, rauszuholen. Da muss gesichert werden und so weiter. Und im Umfeld stehen dann da ein paar Kinder rum. Es werden mit der Zeit immer mehr. Es kommt auch der Dorfälteste und der Lehrer, der sich darüber beschwert, dass die zuerst versucht haben, die Panzer aus dem Schlamm zu holen, seine Bäume umgelegt haben, um an Holz zu kommen. Und sie erzählen ja dann, wie sie mit einer geliehenen Kamera, die haben sie von einem Soldaten geliehen, weil der Akku ihrer Kamera alle war, die auch geliehen war übrigens. Also da erzählen sie, wie sie ungefähr 200 Fotos von diesen Kindern schießen, weil sie einfach, also ja. ich sag jetzt mal, weil sie erstmal einfach gar nicht verstehen, die Kinder stehen da, schauen, sie sind auch darauf angewiesen, dass ein Übersetzer ihnen hilft, Fragen zu stellen. Sie stellen ganz simple Fragen, es kommt nicht wirklich ein Gespräch zustande. Und natürlich kriegen sie diese 200 Fotos oder wie viele es dann waren, nie mehr zu Gesicht. Ja. Und ja. ich fand spannend, dass sie das Thema Fotografie einbringen, weil das ja auch so eine Art von Abbildung ist, wie Sprache das ja auch ist, die, selbst wenn man es sich wünschte, sie wäre wirklich die Wirklichkeit, ja nie die Wirklichkeit ist. Es läuft ja immer alles durch irgendeinen Filter.
Das ist schon auch wichtig, also das Thema Fotografieren zieht sich schon so durch, obwohl ich ja bewusst oft gar keine Kamera mitnehme und dann manchmal dann doch, weil ich denke mir, vielleicht sollte ich doch ein paar Bilder machen. Und das war für mich schon auch wichtig, dass man das auch ein bisschen in Frage stellt. Also ich habe das für mich dann in Frage gestellt, diese Bilderproduktion, die man macht, die ja dann auch ein Authentizitätsdogma ist. Man kommt mit irgendwelchen Bildern zurück, die einem da etwas erzählen, aber sie erzählen natürlich auch nur einen extrem winzigen Teil dieser Wirklichkeit. Und an dieser Stelle, wo ich da diese Kamera des Soldaten benutzt habe, war die Kamera dann ja auch ein Kommunikationsmittel mit den Kindern. Und damit konnte ich mit den Kindern kommunizieren. Und dann wollte ja schließlich auch noch der Dorfälteste die Kamera haben. Ja, also das taucht dann auch noch dann auf, dass er das als Geschenk erwartete von mir, wobei ich eben nicht wusste, ob er sich über mich lustig machte und ob er einfach das als Scherz sah oder ob er das ernsthaft machte. Und so auf ganz vielen Ebenen haben wir aneinander vorbeigeredet und diese auf verschiedenen Ebenen stattfindende Kommunikation oder Nicht-Kommunikation, sowohl auf visueller als auch auf sprachlicher Ebene, die hat sich da so verdichtet für mich in dieser Begegnung in eisiger Kälte im Matsch da in Afghanistan. Der Dorfälteste hatte keine Strümpfe und ich konnte immer nicht verstehen, wie der das überhaupt aushält bei Minustemperaturen. Und da standen wir uns so gegenüber und da war ich so angekommen am Ende meiner Reise, wo ich gemerkt habe, jetzt geht eigentlich gar nichts mehr, aber trotzdem war es natürlich eine der schönsten Erfahrungen, mit diesen Menschen da sprechen zu können, ja, mal wirklich von Angesicht zu Angesicht und aus dem Panzer herausgeklettert zu sein und dann, ja, also mit diesen Menschen reden zu können. Ja.
Das Unglück der anderen, Kosovo, Liberia, Afghanistan, beeindruckt nicht zuletzt deshalb, weil Rainer Merkel sich immer auch selbst in Frage stellt. Sein Blick auf die Welt zum Beispiel, ähnlich eingegrenzt vermutlich wie jener des Bundeswehrsoldaten, dem eingeigelt im Camp in Afghanistan, zu dem Land, dessen Wiederaufbau er unterstützen soll, nur der Satz einfällt, es fühlt sich so an, als wäre man im Mittelalter.
Ich habe das ein bisschen als parallel manchmal empfunden, aus meiner Erfahrung als Psychologe sozusagen immer so einen pathologischen Blick zu haben. Und die Leute, die jetzt für diese NGOs arbeiten, die in diese Krisengebiete fahren, die fahren auch schon mit so einem, sag ich mal, mit so einem formatierten Blick da rein, den wir aus einer westlichen Perspektive auf diese Länder werfen. Und der verzerrt das ja auch. Und dazu kommt dann auch noch, und das ist auch ein zentrales Thema des Buches, dass man sich halt fragen kann, warum fahre ich da eigentlich hin? Was will ich eigentlich hier wirklich? Das habe ich versucht in diesem Buch auf 500 Seiten zu klären, aber es ist mir auch nicht gelungen. Es gab mal im New Yorker so einen Text über NGO-Mitarbeiter, da wurde ganz schön unterschieden zwischen Seeker und Runner. Das heißt also einmal derjenige, der im Grunde auf der Flucht ist vor seinem Leben zu Hause und der andere, der auf der Suche ist, ja. Und für mich sind aber diese beiden Modi miteinander verbunden. Also die Suche und die Flucht sind für mich ein und dasselbe. Also in meiner eigenen Wahrnehmung war das für mich auch. Also es gab Fluchtimpulse und gleichzeitig habe ich nach etwas gesucht. Und da liegt auch der Titel angebunden. Das Unglück der anderen, das sollte eigentlich ursprünglich heißen, die Suche nach dem Glück im Unglück der anderen. Das ist die Idee für den Titel gewesen. Weil ich schon auch glaube, dass die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, aber auch der Soldat, der zum Auslandsaufenthalt nach Afghanistan geht, möglicherweise auch so ein Selbstverwirklichungsaspekt spielt da halt rein. Man sucht nach einer Erfüllung, nach einer intensiven Arbeitserfahrung, die diese NGO-Welt ja bietet und findet die halt in diesem Unglück dieser Menschen. Das war in Liberia für mich auch so ganz zentral. Also dieses unglaublich vielgestaltige Arbeit, die so herausfordernd ist und so viele Aspekte hat, wie kein anderer Job sie in Deutschland haben kann, findet in einem Land statt, das natürlich diese Rahmenbedingungen für mich sozusagen herstellt durch die Krise, durch das Chaos und die Katastrophe des 14-jährigen Bürgerkrieges. Und ich bin dort und finde meine Erfüllung sozusagen auch. Und das ist etwas eigentlich auch schwierig, wenn man sich das mal so überlegt, ja.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter drs2.ch.